Halleluja, er regiert in alle Ewigkeit. Amen. Und ich wünsche mir so, dass die Predigt heute das uns kann deutlich machen und kann zeigen, er ist wirklich der, der regiert. Er hat die Herrschaft und er hat sie von Anfang an gehabt und er hat sie bis in die Ewigkeit. Und wenn das heute Morgen gelingt mit dieser Predigt, dann freue ich mich von ganzem Herzen. Ich habe selber jetzt durch die Passionszeit durch in den letzten 6 Wochen immer wieder so einen neuen Zugang gefunden zu Karfreitag, Ostern, auch dem Leiden von Jesus. Ich habe vor 2 Wochen zum ersten Mal einen von diesen Zugängen euch ein bisschen näher gebracht mit der Kraft vom Kreuz, mit dieser ersten Predigt. Der Karfreitag war für mich ein zweiter Moment. Da steht noch eine Erinnerung an den Gottesdienst, die vierfache Erlösung von Jesus, die wir miteinander angeschaut haben. Und heute Morgen möchte ich euch noch einen ganz anderen Zugang zeigen. Vielleicht ist er für euch nicht so neu, wie er für mich neu war. Ich habe nämlich ganz viel Neues entdeckt. Und mir ist etwas in den Sinn gekommen, was Rainer Harter am Wochenende gesagt hat. Er hat von der Faszination geredet. Und er hat gesagt, Faszination ist im Deutsch eigentlich das Wort vom hingerissen sein. Wenn du an eine Art hergerissen wirst, wo du einfach nicht widerstehen kannst, wo es dich überwältigt wegen dieser Grösse, wegen dieser Schönheit, auch wegen dieser Heiligkeit. Und so ist es mir gegangen in der Vorbereitung von dieser Predigt, wo ich einfach nochmal in ein Staunen hineingekommen bin, von dieser Grösse und Macht Gottes, die sich an Karfreitag und Ostern zeigt. Und ich will das machen, indem dass ich euch eine Geschichte hinter der Geschichte zeige. In dieser Woche vom Einzug in Jerusalem am Sonntag bis zum Ostersonntag. Wir sind ja vertraut mit dieser Geschichte, die da war, mit dem, was Jesus in dieser Woche erlebt hat. Vielleicht sind wir mehr oder weniger damit vertraut. Ich habe nämlich selber auch noch mal einiges Neues entdeckt. Aber wir möchten gern ein bisschen hinter Kulissen schauen, in die jüdische Tradition hinein, wo uns ganz viel offenbaren und zeigen. Und ich möchte einsteigen mit einem ersten Text. Ich hätte auch einen anderen Text aus dem Evangelium können nehmen, ich habe mich aber für Johannes 12 entschieden. Da lesen wir: Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosanna! Das heißt nicht, gelobt sei der Herr, sondern hilf doch. Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und der Königs Israel. Wir wissen, dass mit dem Moment, mit dem Einzug da in Jerusalem, am sogenannten Palmsonntag, die Prophetie aus Zacharia 9,9 in Erfüllung gegangen ist. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich habe mich an dieser Stelle schon manchmal gefragt, warum haben die Kleider am Boden gelegt und warum haben die mit Palmzweig gewedelt? Hat man das gemacht einfach, wenn ein König eingezogen ist? Oder was steht eigentlich da dahinter? Ich habe eine Entdeckung gemacht und für das müssen wir ins Alte Testament zurückgehen. Und das Alte Testament eröffnet uns in ganz vielen Situationen ein neuer Blick auf das Neue Testament, gerade auch auf das Erlösungswerk von Jesus. Jesus ist schon an vielen Stellen verborgen im Alten Testament. Und an dieser Stelle kommt etwas von dem zum Ausdruck. Wir lesen in 2. Mose 12, der Herr gab Mose und Aaron in Ägypten folgende Anweisungen. Von nun an soll dieser Monat der erste Monat des Jahres für euch sein. Es ist der Monat Nisan, wo das neue Jahr im jüdischen Kalender eröffnet. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm aussuchen. Wenn eine Familie zu klein ist, um ein ganzes Lamm zu essen, soll sie sich ein Lamm mit ihren nächsten Nachbarn teilen. Ihr sollt berechnen, wie viele Personen zum Verzehr des Lammes nötig sind. Es muss ein einjähriges männliches Tier ohne Fehler sein. Ihr könnt entweder ein Schaf oder eine Ziege nehmen, verwahrt die Tiere bis zum 14. Tag des ersten Monats. Wir wissen, dass es da ums Passahlamm geht. Wir wissen, dass wir uns da vor dem Auszug aus Ägypten befinden. An dem besagten Sonntag, an dem Palmsonntag, sind zwischen 250'000 und 1 Million Schafe auf Jerusalem geführt worden. Jede Familie hat ein Schaf gebraucht. Und sie sind hingegangen, haben sich das Lämmli ausgesucht und haben eine Plakette um den Hals gehängt mit dem Familiennamen drauf und haben zu dem Schäfli, haben mit dem zum Ausdruck gebracht, das Schäfli gehört jetzt zu unserer Familie. Also man hat jedem Schaf angesehen, zu welcher Familie das es gehört. Und dann ist das Schaf nicht einfach irgendwo zuhause in einen Stall eingesperrt worden, sondern es hat zur Familie gehört. Man hat in diesen 4 Tagen, wo man es hat prüfen musste, hat man eine Beziehung aufgebaut zu dem Lamm. Die Kinder haben mit dem Tier gespielt, haben es lieb bekommen und das ist ganz bewusst so gemacht worden. An diesem Tag ist aber noch ein anderes, ein besonderes Lamm auf Jerusalem eingeführt worden. Der hohe Priester ist für das, man weiß es nicht genau, entweder nach Bethlehem gegangen oder nach Bethsaida. Beides Ort, wo in einem Bezug stehen zu Jesus. Bethlehem, sein Geburtsort. Bethsaida, der Ort, wo Jesus für sein Begräbnis gesalbt worden ist von der Sünderin. Er ist dort hergegangen, hat das Lamm ausgesucht mitgenommen und ist durchs Schafstor nach Jerusalem hineingekommen. Die Leute, das ist eine richtige Prozession geworden. Die Leute sind am Strassenrand gestanden mit Palmzweig und haben den Vers aus dem Psalm 118 gerufen: Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Mit dem, dass Jesus am gleichen Tag nach Jerusalem eingezogen worden ist, genau gleich begrüßt worden ist, ebenfalls mit diesen Palmzweigen, ebenfalls mit dem Ruf auf Psalm 118, hat er sich offenbart als wahre Passahlamm. Menschen sind am Strassenrand gestanden, haben ihm zugejubelt. Das Hosanna, hilf doch, hat für sie vor allem dem gegolten, dass sie die Hoffnung hatten, er wird uns von den Römern befreien. Jesus aber ist für eine ganz andere Befreiung gekommen, für eine viel umfassendere, grössere, als das wahre Passahlamm. Johannes 1, 29 sagt: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Nicht nur die Sünde der Nation Israel, von der ganzen Welt, ist er das Passahlamm, das eingezogen ist. Das Lamm, ich habe es schon gesagt, ist in der Familie geprüft worden. Man hat es beobachtet. Man hat geschaut, ist das Lamm wirklich gesund, fehlerlos. Es hat keinen Flecken dürfen haben. Auch das Lamm für die Nationen ist auf dem Tempelplatz angebunden worden. Auch das hat man beobachtet. Jesus selber ist die folgenden 4 Tage, vom Sonntag bis am Mittwoch, jeden Tag im Tempel gewesen. Wir lesen in Lukas 21, tagsüber lehrte Jesus im Tempel, doch abends verließ er die Stadt und verbrachte die Nacht am Ölberg. Früh am Morgen kam dann das ganze Volk zu ihm in den Tempel, um ihm zu hören. Das Volk ist zusammengeströmt im Tempel und nicht nur das Volk war dort, auch die Schriftgelehrten, die Pharisäer sind dort und haben immer wieder ihn über theologische Diskussionen versucht, irgendwo in eine Falle reinzulocken, irgendwo einen Fehler zu finden. Während er beim Passahlamm versucht hat, seine Fehlerlosigkeit zu zeigen, haben sie bei Jesus nach einem Fehler gesucht. Nach dem Fehler, der ihm den Tod bringt. Man wollte ihn umbringen, wegen dem Fehler. Während das Passahlamm wegen seiner Fehlerlosigkeit sterben sollte. Und wir lesen Lukas 20, Vers 26. So gelang es ihnen nicht, Jesus vor dem Volk eine Falle zu stellen. Stattdessen waren sie erstaunt über seine Antworten und schwiegen. 4 Tage ist Jesus geprüft worden. Das Passalam, das wahre Passalam, ist geprüft worden. Und sie haben keinen Fehler gefunden an ihm. Sie haben ihm nichts anweisen können. Sie mussten verstummen von ihm, wie sie erkannt haben. Und eigentlich hätten sie eingestehen müssen, er ist fehlerlos. Er ist das perfekte Lamm. Und Jesus hat sich in dieser Prüfungszeit nochmal bestätigt, als der wahre, als wahre Opfer, als wahre Passalam. Wir wissen, dass am 4. Tag, das war gleichzeitig auch der Auftakt ins Passafest hinein, Jesus mit seinen Jüngern Sedermahl gefeiert hat. Das ist das Mahl zur Eröffnung vom Passamahl oder vom Passafest. Auch da drin können wir wieder ganz viele Parallelen. Ich möchte gar nicht viel sagen dazu. Wir haben am Karfreitag darüber nachgedacht. Ich möchte nur die 4 Punkte nochmal rausstreichen, wo Jesus seinen Jüngern gesagt hat, indem er den einen Kelch genommen hat und die vierfache Erlösung auf sich selber zum Ausdruck gebracht hat, wo er nochmal gesagt hat, ich tue euch aussondern, ich hole euch raus aus eurem Ägypten, ich möchte euch heilig machen für Gott, für ein Leben mit ihm. Ich möchte euch erretten aus der Sklaverei von der Sünde, erlösen vom Gericht. Ihr werdet nicht ins Gericht kommen und vor der ewigen Verdammnis, ewigen Verlorenheit. Und ich schenke euch eine neue Identität. Die Identität als Gottes Sohn, als Gottes Tochter. Nachzulesen im 2. Mose 6 und die ganze Geschichte vom Passamahl und Passafest in 2. Mose 12. Die nächste Station, wir wissen es, war der Garten Gethsemane. Jesus ist gefangen genommen worden, verhört worden. Er ist am hohen Priester vorgeführt worden, dort verhört worden. Es sind falsche Zeugen auftreten, die auch wieder hätten sollen, seinen Fehler nachweisen. Und es ist wieder nicht gelungen. Wenn Jesus nicht die Macht gegeben hätte oder Gott nicht die Macht übergeben hätte, hätte Jesus nichts nachgewiesen werden können, was zum Tod geführt hat. Es war seine Entscheidung, es war sein Weg. Schließlich hat der hohe Priester Jesus aufgefordert, im Namen des lebendigen Gottes, sag uns, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und was Jesus gesagt hat, es ist, wie du sagst, ist Folgendes passiert. Upsla. Da zerriss der hohe Priester zum Zeichen seines Abscheus sein Gewand und rief aus: Gotteslästerung! Wozu brauchen wir noch weitere Zeugen? Ihr alle habt seine Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie riefen: Schuldig, er muss sterben. Dann spuckten sie Jesus ins Gesicht und schlugen ihn mit den Fäusten. Und einige prügelten auf ihn ein. Es gibt da einen Satz, den habe ich immer überlesen bis jetzt. Immer. Ist mir noch nie wirklich aufgefallen. Da zerriss der hohe Priester zum Zeichen seiner Abscheu seines Gewandes. Das hat eine Bedeutung, dass da das genau passiert ist. In 3. Mose 10, 6 ist nachzulesen, dass es einem Hohepriester nie unter keinen Umständen erlaubt ist, sein Gewand zu zerreissen, weil ihm sonst sein Amt weggenommen wird. Es hat eine Phase gegeben, wo die Hohepriester als Richter gewaltet haben. Und Richter dürfen aufgrund der Schwere einer Situation oder auch von ihrer Trauer ihr Gewand zerreissen. Der Hohepriester war es selbst als Richter untersagt, das Gewand zu zerreissen. Es ist nicht erlaubt gewesen. Gott hat das Gesetz gegeben. Und da zerreißt der hohe Priester Kaiphas sein Gewand und spricht damit das Urteil über sich selber. Sein Amt ist in dem Moment beendet gewesen. Gott hat in dem Moment die priesterliche Ordnung, die aus dem Alten Testament gehalten hat, außer Kraft gesetzt. Er hat die Priesterschaft vom Kaiphas genommen. Von Gesetzes wegen hat er das Passahlamm gar nicht mehr dürfen opfern. Er hat kein Recht mehr dazu. Und alles, was im Nachgang passiert ist nach dem Moment, hat er sich disqualifiziert, da an dieser Stelle. Keine Gültigkeit mehr gehabt. Randbemerkung. Wenn ein Priester in sein Amt eingesetzt worden ist, ist er getauft worden. Es war eine rituelle Taufe, die ihn in das Amt eingeführt hat. Erinnern wir uns daran, der Johannes, der Täufer, war aus einem Priestergeschlecht. Er hätte aufgrund der Tradition das Amt des Priesters übernehmen von seinem Vater Zacharias. Er hat sich gegen diese Stellung entschieden, weil er eine Berufung zu einer anderen Priesterschaft hatte. Und er, der Priester, eigentlich der letzte Priester, könnte man sagen, aus der alten Ordnung, hat Jesus in die neue Priesterordnung hineingetauft. Wir wissen, die Taufe von Jesus war keine Taufe zur Sündenvergebung. Es war eine Einsetzung in sein Amt als hoher Priester. Und das hat Bedeutung im Blick auf das, was da geschieht. Wir kommen nachher dann nochmal drauf. Das Verhör von Paulus wäre das Nächste. Das überspringe ich, weil da bewegen wir uns aus der jüdischen Tradition heraus. Interessanterweise, auch Jesus hat auf dem Weg zum Kreuz und in die Auferstehung 7 Stationen gehabt. Einmal mehr, die Zahl 7, die so eine grosse Bedeutung hat. Wir schauen heute nur 6 an, weil wir eben das Verhör von Pilatus überspringen, obwohl wir dort sicher auch viel könnte sagen dazu. Wir kommen jetzt zur Kreuzigung. Wir lesen aus Markus 15. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete: Der König der Juden. Eigentlich Jesus, der Nazarener, König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man 2 Verbrecher, einen rechts und links von ihm. Dann überspringen wir ein bisschen etwas. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus auf: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: Seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus. Dann starb er. Dass die Bibel so präzise ist in der Überlieferung und sogar die Uhrzeiten nennt, hat einen Grund. Parallel zum Geschehen auf Golgatha gibt es einen zweiten Schauplatz in Jerusalem. Am Morgen um 9 Uhr, in der dritten Stunde, heisst es da eigentlich, das ist morgen um 9 Uhr, ist das Passahlamm von den Nationen auf dem Tempelplatz geholt worden und an den Altar gebunden worden. Zur gleichen Zeit. Das Lamm, das 4 Tage geprüft worden ist. Wir lesen da weiter, dass ein Schild angebracht worden ist am Kreuz. Ihr mögt euch vielleicht noch erinnern an die Plakette, wo jedes Lamm hatte, wo der Familienname drauf gestanden ist und man genau gesehen hat, wem das gehört. Auch Jesus hat die Plakette, hat das Schild an seinem Kreuz gehabt. Wir wissen, dass es in griechisch, hebräischer und latinischer Schrift angeschrieben war, warum er verurteilt worden ist. Wir kennen ganz oft die latinische Inschrift. Wer weiß sie? Inri, genau. Die Hebräisch lautet Yeshua Hanosri Vemelech HaYehudim. Wenn ihr die Anfangsbuchstaben anschaut, von dem jüdischen Ausspruch, ist es der unaussprechliche Name von Gott. Könnt ihr euch die Provokation vorstellen für die Juden? Sogar am Kreuz. ist deutlich geworden, wer Jesus ist. Gott selber, der Sohn von dem, der ist, wo wird sein und wo ewig ist. Ich spreche bewusst den Namen nicht aus, da, um dieser Heiligkeit von diesem Moment Ausdruck zu geben. Was Jesus in diesem Moment für ein Zeichen war an diesem Kreuz. Jesus, der Nazarener, der König der Juden, der Sohn von Gott. Mich schudert es gerade. Die Heiligkeit, die da zum Ausdruck kommt. Die Größe, die Souveränität, die zum Ausdruck gebracht hat, wer Jesus ist, wo er wirklich hergehört. Die Juden haben es nicht vertraut. Schließlich ist Jesus am Nachmittag um 3 Uhr gestorben. Ich kann mir vorstellen, dass er das Schofarhorn noch gehört hat, wo geblasen worden ist, bevor das Passahlamm geschlachtet worden ist im Tempel. Es ist ganz nah. Golgatha und der Tempel. Das Passahlamm, das wahre Passahlamm, hat den Platz vom Lamm der Nation eingenommen und ist im selben, im gleichen Moment gestorben. Das Passahlamm, das sowieso nicht mehr in der Autorität von Gottes Ahnung her geschlachtet worden ist. Und Jesus hat mit seinem gleichzeitigen Tod seine Rechtmäßigkeit sowohl als Hohepriester wie auch als Lamm Gottes bestätigt. Wir wissen, dass in dem Moment der Vorhang im Tempel zerrissen ist. Ich glaube, der Zerriss von dem Tempel ist ein Ausdruck von der Trauer von Gott, wo sein Gewand verrissen hat aus Trauer über die Schuld und die Not von dieser Welt, über den Tod von seinem Sohn und gleichzeitig die Öffnung. Das Allerheiligste ist offen. Wir haben Zugang zu dem grossen, allmächtigen Gott. Noch ein anderes Detail. Jesus hat auch ein Gewand gehabt, ohne Nähte, wie der hohe Priester. Sein Gewand hat nicht zerrissen werden. Seine hohe priesterliche Autorität hat nicht untergraben werden. Das Gewand ist ganz geblieben. Und noch ein letzter Hinweis zu dieser Kreuzigung. Die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten die Gekreuzigten nicht bis zum nächsten Tag, einem Sabbat, der wegen des Passafestes noch dazu ein besonderer Sabbat war, am Kreuz hängen lassen. Um den Tod schneller herbeizuführen, baten sie Pilatus, dass man ihnen die Beine brach. Ihr wisst, dass durch die Kreuzigung das Atmen immer schwerer geworden ist. Und sie haben sich unter Schmerzen müssen aufrichten, die Kreuzigten, dass sich die Lungen wieder können mit Luft füllen konnten und sie überhaupt wieder können schnaufen. Und in dem Moment, wo man ihnen die Beine gebrochen hat, haben sie nicht mehr können aufstehen und sie sind jämmerlich erstickt. Dann konnten die Leichname vom Kreuz abgenommen werden. Da kamen die Soldaten und brachen den beiden Männern, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, die Beine. Doch als sie zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war. Deshalb brachen sie ihm die Beine nicht. In der Anweisung zum Passahlamm im 2. und 4. Mose lesen wir, dass Knochen vom Passahlamm nicht gebrochen werden. Es ist also nicht nur die Prophetie, dass Jesus die Beine nicht gebrochen werden, sondern es ist nochmal eine Bestätigung, das wahre Passahlamm. Und dann ist Ostern geworden. Und auch da gibt es einen Hintergrundschauplatz zu dem Osterfest. Der erste Sonntag war nach dem Sabbat das Fest der Erstlingsfrucht. An dem Tag oder bei dem Fest musste das Volk Israel die erste Ernte, es war die erste Ernte im Jahr, das Jahr hat ja im Nissan jetzt neu angefangen, es war der erste Mann im Jahr, haben sie ihre allererste Ernte, das war die Gerstenernte, müssen vollständig in den Tempel bringen. Und zwar am Vorabend. Wir wissen ja, im jüdischen Kalender fängt der Tag am Abend vorher an. Also am Samstagabend sind die Massen von Gersten in den Tempel gebracht worden. Und nachher am Sonntag hat dann der hohe Priester das, die Gersten genommen und man sagt dem schwingen. Er hat sie geschwungen vor Gott. Ich würde das gerne mal sehen, wie das genau gemacht worden ist. Ich habe es nicht herausgefunden. Das erste Bringen der Ernte war ein Ausdruck vom Vertrauen. Wir bringen alles Gott. Wir geben alles ihm und vertrauen darauf, er wird uns schon versorgen. Er wird den Segen der Ernte geben. Er wird viel mehr noch schenken, als das, was wir jetzt hier haben. Jesus hat vorausgesagt, dass er nach 3 Tagen und 3 Nächten als Zeichen von Jona, auch wieder ein Schatten auf das, was da wird geschehen, wird auferstehen. In 1. Korinther 15 wird das umdeutet. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling, steht in unseren Bibeln. Das griechische Wort da ist Erstlingsfrucht. Er ist die Erstlingsfrucht der Entschlafenen geworden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstlingsfrucht Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Da redet es von der Auferstehung. Der Vers redet von der Auferstehung. Aber Christus ist aus den Toten auferweckt. Als der Allererst, als die Erstlingsfrucht. Er ist den Weg ans Kreuz gegangen im Vertrauen darauf, dass die Ernte, das Opfer, das er bringt, dass die um ein Vielfaches wird übertroffen werden. Das Leben wird geerntet werden. Dass die Auferstehung wird stattfinden. Dass Menschen, die an ihn glauben, das Leben werden erleben. Und wir alle sind Teil, sind Zeuge davon. Wir sind Teil von dieser Gerstenernte. Jesus war das erste Opfer gewesen. Und wir sind die Fülle, die Gott geschenkt hat. Wir sind Teil von dieser Fülle. Wir sind ja nur ganz wenig da. Aber mit uns zusammen feiern heute Millionen von Menschen Ostern. Alle Teil von dieser Ernte. Halleluja. Das Leben hat gesiegt. Und mich berührt es so, dass Gott durch die ganze Geschichte durch ein Beispiel am anderen geliefert hat und einen Moment am anderen geschenkt hat, wo er seinem Volk eigentlich wollte zeigen, erkenne das denn nicht? Er ist es. Er ist der wahre König. Er ist das wahre Lamm. Er ist der wahre hohe Priester. Gott hat alles gegeben, von Schöpfung, von der Welt, bis hin zu dem Moment an den Ostern hat Gott seine Herrschaft bewiesen, dass er regiert. Das ist Ostern. Mich begeistert das, so einen Gott zu haben, der keinen Moment in der Geschichte Kontrolle verloren hat, der jeden Moment in der Geschichte gebraucht hat, um auf den grossen Sieg am Kreuz und in der Auferstehung hinzuweisen. Ich weiss, es war viel, ich möchte es einfach kurz nochmal zusammenfassen und für die es gerne vielleicht zuhause nochmal in Ruhe wollen, zusammen nachlesen, die hinten liegt eine Zusammenfassung, man kann sie mitnehmen, auch mit den Verweisstellen, wo man einfach zuhause das in Ruhe nochmal durchnehmen kann. Mit dem Einzug, mit der ersten Station, hat Jesus sich als wahre Lamm Gottes offenbart, wo nicht nur für die Juden stirbt, sondern für die ganze Welt wird geopfert werden. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. In der Prüfungszeit, die zweite Station, hat sich Jesus offenbart als das würdige, fehlerlose, sündlose Lamm, das wird geopfert werden für uns, dass wir gerecht gesprochen sind. Im Sedermahl, im ersten Abendmahl, hat Jesus die Erlösung offenbart. Die Fülle von dieser Erlösung, von dem Erlösungswerk, das er getan hat für dich und mich. Im Verhör vom Kaiphas, ist zum Ausdruck gekommen, das Alte geht zu Ende. Das Neue fängt jetzt an. Jesus hat sich nochmal bestätigt als Hohepriester und als wahre Lamm. Und in der Kreuzigung die dritte Bestätigung von seiner Rechtmäßigkeit als Lamm und als Hohepriester. Dass er selber als Sohn von Gott, ja, als Gott selber, an dem Kreuz hängt. Das hat der unaussprechliche Gottesname offenbart. Und im Zerreissen vom Vorhang ist deutlich geworden, ihr dürft Kind vom Höchsten sein. Ihr habt Zugang mit Freimütigkeit zum Gnadenthron. Und die Auferstehung macht uns deutlich, er war der Erste von vielen. Und wir dürfen zu deren Ernte gehören. Und wir beten darum, dass noch ganz viel zu deren Ernte dazukommen. Dass die Ernte zunehmen darf. Es ist Gottes Ahnung, die sich durch die ganze Passionsgeschichte durch eins ums andere Mal bestätigt hat. Er regiert. Halleluja. Amen.